Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Schwere Anschlagsserie in Kabul und afghanischen Provinzen. Gau im Thurgau. Die SVP verliert in ihrer Hochburg einen Fünftel ihrer Sitze, bleibt aber stärkste Kraft. Und schließlich Norwegen vor dem Breivik-Prozess.
Im Großen und Ganzen hat sich wohl ziemlich wenig geändert. Aber warum sollte eigentlich dieser Terrorist die norwegische Gesellschaft ändern?
Warum sich Norwegen nicht verändern muss, oder vielleicht doch, in einem Schwerpunkt mit dem norwegischen Journalisten Frank Rosvik. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Es klingt zynisch, ist aber wahr. Hierzulande erkennt man den Frühling an den Krokussen. In Afghanistan wird der Frühling jeweils mit einer neuen Offensive der Taliban eingeleitet. Heute allerdings lancierten die Taliban eine besonders heftige Attacke, gleichzeitig in Kabul und verschiedenen Provinzen. Karin Wenger.
Mit Maschinengewehren, Granatwerfern und Selbstmordattentätern haben die Taliban ihre Großoffensive gestartet und verschiedene Ziele in und außerhalb von Kabul angegriffen. Laut einem Sprecher der NATO-Truppen schlugen die Taliban an 7 Orten in der Hauptstadt zu. Auch das stark gesicherte Diplomatenviertel kam unter Beschuss. Laut verschiedenen Nachrichtenagenturen waren sowohl die deutsche, die russische als auch die britische Botschaft von Raketenbeschuss betroffen. Verletzt oder getötet wurde laut Botschaftssprechern jedoch niemand. Zudem haben die Militanten Raketen auf das Parlament abgefeuert und ein Hotel in der Innenstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Die wichtigsten Ziele in Kabul seien die deutsche und britische Botschaft sowie das örtliche NATO-Hauptquartier, sagte ein Taliban-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Doch es blieb nicht bei Angriffen in Kabul. Die Aufständischen griffen weitere Ziele außerhalb der Hauptstadt in den Provinzen Logar, Nangarhar und Paktika an. Alle 3 betroffenen Provinzen liegen im Osten des Landes. Dieser war in den vergangenen Monaten besonders hart umkämpft und ist unter anderem die Basis des Haqqani-Terrornetzes. Die Taliban bekannten sich zu allen Angriffen und warnten, dies sei erst der Beginn der Frühjahrsoffensive.
Wir vertiefen dieses Thema später in der Sendung, zunächst aber zum Ausgang der Wahlen im Kanton Thurgau in den Nachrichten mit Luciana Bruser.
Die SVP verliert bei den Parlamentswahlen im Thurgau 10 Sitze von ihren bisher 51 Sitzen. Die SVP bleibt trotzdem mit Abstand größte Partei im Thurgauer Kantonsparlament. Die großen Gewinner sind BDP und Grünliberale. Die BDP holt auf Anhieb 5 Sitze, die Grünliberalen gewinnen 4 Sitze dazu. Und die EDU verdoppelt ihre Mandate von 3 auf 6. Auch die SP gehört zu den Siegern mit 2 zusätzlichen Sitzen. 2 Sitze eingebüßt haben die Grünen und CVP und EVP haben je einen verloren. Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Uri sind Barbara Bär von der FDP und Urban Kamenzind von der CVP im 2. Durchgang gewählt worden. An der parteipolitischen Zusammensetzung der Urner Kantonsregierung ändert sich damit nichts. Die CVP hat weiterhin 3 Sitze, die FDP 2. SVP und SP stellen je einen Regierungsrat. Die Waffenruhe in Syrien wird offenbar weiterhin von beiden Seiten gebrochen. Oppositionelle berichten über Angriffe der Regierungstruppen auf die Stadt Homs. Sie veröffentlichten Videoaufnahmen, die zeigen, wie Granaten in die Stadt einschlagen. Aber auch auf Seiten der Regierungsgegner gäbe es bewaffnete Aktivisten, die sich nicht an die Waffenruhe hielten. Noch heute sollen erste Beobachter der UNO in Syrien eintreffen. Die Regierung um Präsident Assad begrüße den Entscheid der UNO, erklärte ein Berater Assads. Die ausgeschlossenen ägyptischen Präsidentschaftskandidaten haben angekündigt, gegen den Entscheid der Wahlkommission Rekurs einzulegen. Die Kommission hatte gestern 10 Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen, weil sie die Kriterien für die Wahlteilnahme nicht erfüllten. Unter den Betroffenen sind 3 der bekanntesten Kandidaten: der ehemalige Geheimdienstchef Omar Suleiman, der Salafist Hazem Abu Ismail und Khairat al-Shater von den Muslimbrüdern. Nordkoreas neuer Staatschef Kim Jong-un hat erstmals eine öffentliche Rede gehalten. Anlässlich des 100. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung sprach er sich für die Stärkung der Armee aus. In der mit monotoner Stimme verlesenen 20-minütigen Rede sagte Kim Jong-un, die Nordkoreaner müssten das Ziel verfolgen, einen mächtigen und wohlhabenden sozialistischen Staat zu errichten. Das Staatsfernsehen zeigte tausende Soldaten, die im Zentrum der Hauptstadt Pyongyang marschierten. Der FC Basel steht im Finale des Schweizer Fußballcups. Im Halbfinale beim FC Winterthur aus der Challenge League gab es einen glanzlosen 2:1-Sieg. Rachel Mürit.
Der FC Basel erfüllte seine Pflicht, mehr nicht. Marco Streller erzielte erst in der 38. Minute das 1:0, Alex Frey doppelte in der 89. Minute nach. Winterthur bekam in der Nachspielzeit einen Foulpenalty zugesprochen, Christian Kuzmanovic konnte verwandeln. Basel hatte Glück, dass die Winterthurer nicht einen weiteren Penalty erhielten. Basel-Goalie Jan Sommer hatte kurz vor der Pause den Winterthur-Stürmer Kuzmanovic penaltywürdig zu Fall gebracht. Auch in der Super League wurde Fußball gespielt, Servette und Sion trennen sich dabei 2:2 unentschieden. Im zweiten Spiel gibt es zwischen Zürich und Luzern ein 0:0 unentschieden. Der Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat erstmals einen Formel-1-Rennen gewonnen. Der Deutsche siegte beim Großen Preis von China vor den beiden McLaren-Piloten Jenson Button und Lewis Hamilton. Die beiden Sauberfahrer Kamui Kobayashi und Sergio Perez belegen die Plätze 10 und 11. Piranha Chur ist Schweizer Meister im Frauen-Uni-Hockey. Die Churerinnen gewannen das vierte Spiel auswärts gegen Dietlikon klar mit 15:4. Damit ging die Best-of-Five-Finalserie mit 3:1 an Chur. Im Handball ist Wacker Thun Cup-Sieger. Die Thuner gewannen den Final gegen Kadetten Schaffhausen mit 29:26. Und der Schweizer Mountainbiker Nino Schurter hat seine Führung im Weltcup verteidigt. Er wurde beim Cross-Country-Rennen im belgischen Uferlise Zweiter. Geschlagen wurde Schurter nur vom Franzosen Julien Absalon.
Das Wetter morgen Montag. Im Norden ist es meist stark bewölkt und vielerorts regnet es zeitweise, am Alpen-Nordhang teils anhaltend. Die Temperatur liegt bei 7 Grad und die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1200 Meter. Im Süden gibt es Aufhellungen. Mit kräftigem Nordwind erreicht die Temperatur 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit Antworten auf folgende Fragen. Warum die SVP im Thurgau massiv Sitze verloren hat? Warum die Taliban eine heftige Offensive gestartet haben? Warum in Ägypten immer mehr Kandidaten von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen werden? Warum sich Norwegen nach dem Breivik-Attentat kaum verändert hat? Wir berichten schließlich über einen Massengulag in Nordkorea und um 18.30 Uhr in unserer Wochensendung International geht es um die 1 Milliarde Menschen, die an Hunger und Unterernährung leidet, weil Kleinbauern durch die Agrarindustrie verdrängt werden. Alles halb so wild oder doch ein Erdrutsch? Tatsache ist, dass die Thurgauer SVP bei den kantonalen Wahlen einen Fünftel ihrer Sitze verloren hat. Trotzdem bleibt sie noch immer die stärkste Kraft, doppelt so stark wie die nächstplatzierten CVP und SP zusammen. Und die SVP will auch gute wahlarithmetische Gründe für dieses Resultat haben. Aus Frauenfeld, Thomas Weingart.
Die SVP im Thurgau gilt als gemäßigt. Von der populistischen Gangart in der Zürcher Nachbarschaft hat sich die Thurgauer Kantonalpartei immer wieder distanziert. Das brachte der Partei Erfolg. Mit 36% Wähleranteil vor 4 Jahren hat die SVP ihren Zenit erreicht. Von 130 Sitzen im Grossen Rat, dem kantonalen Parlament, stellte die Volkspartei 51. Das ist Vergangenheit. Die SVP, sie verliert massiv. 10 Sitze büßt die Volkspartei ein. Diese Niederlage war mindestens zum Teil absehbar, denn der Kanton hat seine Wahlkreise neu eingeteilt und diese vergrößert, was rechnerisch den kleinen Parteien in die Hände spielt. SVP-Kantonalpräsident Walter Marti meint denn auch in seiner Analyse.
Ja, das sind verschiedene Faktoren, die mitgespielt haben. Das ist die neue Bezirkseinteilung, dann die neue Partei, die BDP und auch die GLP, die gesamtschweizerisch einen Aufwind hat.
Die BDP. Sie trat im Thurgau zum ersten Mal bei kantonalen Wahlen an. Sie gewinnt auf Anhieb 5 Sitze. Die Partei brauchte Zeit, um im Thurgau Fuß zu fassen und hatte kaum Übertritte von der SVP, wie das in anderen Kantonen der Fall war. BDP-Präsident Pascal Bertschinger.
Wir BDP Thurgau haben einen schweren Stand. und zwar weil die SVP Thurgau ja sich immer als liberal bezeichnet hatte. Scheinbar sieht das die Bevölkerung nicht so wie wir. Es braucht eine BDP, es braucht eine liberalere Kraft, die wirklich auch liberal ist.
Die liberalen Kräfte, sie gehören in der Tat zu den Siegern dieser Wahlen im Thurgau. Auch die Grünliberalen steigern ihre Sitzzahl von 2 auf 6 Mandate. Aber die SVP bleibt klar stärkste Kraft im Thurgau. Sie wird immer noch mit fast doppelt so vielen Sitzen im Parlament vertreten sein wie ihre nächsten Verfolger, die CVP, die SP und die FDP. Alle anderen Parteien, so auch GLP und BDP, spielen kräftemäßig eine untergeordnete Rolle. Der heutige Wahltag dürfte für einen SVP-Parlamentarier eine gewisse Genugtuung sein. Der Thurgauer Anwalt Hermann Ley wurde wiedergewählt. Gegen ihn läuft eine Strafuntersuchung. Er soll als Mittelsmann Bankdaten im Fall Hildebrand weitergespielt haben, was die Wählerinnen und Wähler offensichtlich unberührt ließ.
Der Bericht von Thomas Weingart. Im Vietnamkrieg 1968 schockierte Nordvietnam mit der berüchtigten Tet-Offensive die USA, als sie sogar die amerikanische Botschaft und das US-Hauptquartier in Seoul in Südvietnam angriffen. Militärisch waren sie damals zwar erfolglos, psychologisch aber hatten die USA danach den Krieg verloren. Ähnliches versuchen die Taliban nicht zum ersten Mal, nun auch mit der heutigen Offensive. Ich habe unsere Korrespondentin Karin Wenger gefragt, das Botschaftsviertel in Afghanistan gehört wahrscheinlich zu den sichersten Flecken in ganz Afghanistan. Warum lässt sich dieses Gebiet nicht besser sichern?
Ich denke, dazu müssen sicher die Kontrollen verbessert werden, die Zugangskontrollen. Heute ist Kabul zwar eine Festung mit absolut eingemauerten Häusern und ganz vielen Checkpoints, aber an vielen dieser Checkpoints wird eben nicht richtig kontrolliert. Und wenn man heute sieht bei diesen Angriffen, was da geschehen ist, dann muss man sich fragen, wie es möglich war, dass Männer mit Raketen, mit Sprengstoff und mit Maschinengewehren hier überhaupt eindringen konnten. Und wie sehr haben eben vielleicht auch Mitglieder der Sicherheitskräfte mit den Taliban kollaboriert, um diesen Angriff überhaupt möglich zu machen?
Diese Angriffsziele wurden mit Bedacht ausgewählt. Sie haben eine symbolische Bedeutung, nämlich, dass nichts und niemand sicher sei. Erreichen die Taliban dieses Ziel?
Sie haben sicher eine Schockwirkung erzielt und sie haben eine unglaublich gute Werbekampagne erzielt und gemacht heute. Also man hat ja gesehen, es hat kaum Opfer gegeben, aber die Taliban haben natürlich eine Botschaft gesendet, nämlich, dass das Ziel der NATO-Truppen eben eine afghanische Sicherheitstruppe aufzubauen, die für die Sicherheit im Land sorgen kann, dass dieses Ziel eben noch sehr weit gefehlt ist.
Verzögert das Aufflammen der Gewalt den Abzug der NATO?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber mit solchen Aktionen sieht man natürlich, dass dieser Abzug sich eventuell viel schwieriger gestalten wird, als das erwartet worden ist. Also die NATO-Truppen, das ist ja eine absolute Monsteraktion, die hier gefahren wird mit Tausenden von Soldaten, Tausenden von Fahrzeugen, die aus Afghanistan abgezogen werden müssen. Und da sind die NATO-Truppen natürlich auf die Militanten angewiesen, auf die Taliban angewiesen und eben auch auf ein gewisses Stillhalten dieser Taliban angewiesen. Und das hat man heute eben gesehen, dass das nicht der Fall ist.
Bedeuten diese Angriffe, dass sich die ohnehin unterbrochenen Friedensgespräche der Regierung Karzai mit den Taliban endgültig erledigt haben?
Auch das würde ich nicht sagen, aber mit solchen Aktionen erhöhen die Taliban natürlich einfach den Druck auf die Regierung Karzai und auf die NATO-Truppen. Die Taliban haben ja auch bereits vor einem Monat die Gespräche mit den Amerikanern abgebrochen. Jetzt mit diesem Druck, mit diesen Aktionen, mit dieser Gewalt, die sie an den Tag legen, haben sie mehr Spielraum, auch Forderungen zu stellen, zum Beispiel eben die Entlassung ihrer Gefangenen. Dann zeigt es aber auch, dass die Scham-Offensive von Karzai, die er in den vergangenen Monaten gegenüber den Taliban gestartet hat, zum Beispiel eben indem er Frauenrechte beschneiden wollte, bislang komplett fehlgeschlagen sind.
Aus Pakistan wird heute gemeldet, dass 400 Gefangene angeblich von Taliban befreit wurden. Besteht da ein Zusammenhang mit den Angriffen in Kabul?
Das ist noch nicht klar. Die pakistanischen Taliban sagten jedoch, sie hätten die Gefangenen befreit. Und es gibt natürlich Kontakte zwischen den pakistanischen Taliban und den afghanischen Taliban sowie anderen Terrorgruppen. Jetzt eben hieß es auch aus dem afghanischen Innenministerium, dass das Haqqani-Netzwerk, das ist eine Terrorgruppe, die in Nordwaziristan, also in Pakistan vermutet wird, wahrscheinlich an den Anschlägen in Kabul beteiligt gewesen ist. Und das zeigt natürlich, dass sich diese militanten Gruppierungen keineswegs an Grenzen halten, die die Briten einst auf dem Reißbrett gezogen haben, sondern dass da eben ein sehr reger Austausch besteht.
Es ist nicht der Anfang vom Ende, aber das Ende vom Anfang, vom Neuanfang in Ägypten. Nicht nur, dass die Verfassungskommission und damit eine neue Verfassung durch ein Gerichtsurteil blockiert sind, nun hat auch die Wahlkommission fast die Hälfte und vor allem die aussichtsreichsten Kandidaten aus dem Rennen um die Präsidentschaft geworfen. Darunter den bekanntesten Kandidaten der Muslimbrüder, aber auch den ehemaligen Geheimdienstchef Omar Suleiman. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Die bekannte ägyptische Schriftstellerin Nadal al-Sadawi hat schon vor Tagen gesagt, nur Ignoranten glaubten, dass am 23. Mai in Ägypten eine faire demokratische Präsidentenwahl stattfinden wäre. Spätestens heute geben wohl viele Ägypter der streitbaren Feministin recht, selbst ihre ideologischen Gegner, die Islamisten. Der Sprecher der Muslimbrüder Nader Omran bezweifelt, dass der Ausschluss von 10 Kandidaten legal sei und schon gar nicht der Rauswurf des eigenen Kandidaten Khayrat al-Shatr.
Yeah, we feel it's a political decision more than a legal one or a procedural one. Especially he's got an amnesty.
Das sieht nach einem politischen Entscheid aus, sagt Omran. Jetzt behauptet die Wahlkommission, al-Shatr könne nicht kandidieren, weil zwischen seiner Haftentlassung im März letzten Jahres und seiner Kandidatur nicht 6 Jahre lägen, wie es das Wahlgesetz verlange. Dabei habe der regierende oberste Militärrat al-Shatr selber amnestiert und ihm so den Weg geebnet für die Kandidatur. Ähnlich erbost sind die Salafisten, die radikalen Islamisten, deren Frontmann Hassem Salah Abu Ismail ebenfalls aus dem Rennen geworfen wird. Mit der Begründung, seine verstorbene Mutter habe den amerikanischen Pass besessen, was nicht vereinbar mit der Kandidatur des Sohnes sei. Letzten Mittwoch aber hat ein Gericht in Kairo diesen Vorwurf als unbegründet zurückgewiesen. Und jetzt behauptet die Wahlkommission das Gegenteil. Und schließlich Omar Suleiman, auch der ehemalige Geheimdienstchef und eine der einflussreichsten Figuren des Mubarak-Regimes, wird aus dem Rennen gekippt. Er habe nicht genügend Unterschriften für seine Bewerbung eingereicht, heißt es. Suleiman wurde in letzter Sekunde lanciert, viele vermuten vom Militärregime selber, quasi als Retter vor den Islamisten. Suleiman polarisiert und seine Kandidatur löste heftige negative Reaktionen aus bei den Muslimbrüdern, bei den Salafisten und bei den liberalen Kräften, die den ehemaligen Geheimdienstchef als Kandidaten Israels bezeichnen. Es ist denkbar, dass die Generäle Omar Suleiman nur als Provokateur ins Rennen schickten, um Stimmung gegen die Islamisten zu machen. Die Disqualifizierten erheben nun Einspruch gegen den Entscheid, aber selbst wenn diese erfolglos bliebe, haben alle Lager weitere, weniger prominente Kandidaten im Rennen. Von dieser konfusen und undurchsichtigen Situation könnten jetzt 2 Bewerber profitieren. Der säkulare Amr Moussa, ehemaliger Generalsekretär der Arabischen Liga, und der ehemalige Muslimbruder Abdelmonem Abulfutuh, ein moderater und relativ offener Islamist. Keine Hardliner also, aber auch keine Repräsentanten der Revolution und eines neuen Ägyptens.
Morgen beginnt der Prozess gegen Anders Behring Breivik, den 33-jährigen blonden Norweger, der am 22. Juli 2011 77 Menschen brutal umgebracht hat, darunter viele Kinder. Es war die schlimmste Bluttat seit dem Zweiten Weltkrieg, in einem Land, das sich als tolerant, sozial und weltoffen definiert, in einem Land, das, fast als wäre es Programm, jährlich den Friedensnobelpreis verleiht. Morgen beginnt also ein Prozess, vor dem einem ganzen Volk graut. Aus Oslo, Bruno Kaufmann.
Zu jeder vollen Stunde scheint das Glockenspiel des Osloer Rathauses die Stimmung in der norwegischen Hauptstadt etwas auflockern zu wollen. Vergeblich, denn angesichts des bevorstehenden Gerichtsprozesses um den Massenmörder Anders Behring Breivik tut sich ein ganzes Volk sehr schwer, wie dieses junge Mädchen auf dem Platz vor dem Rathaus bekennt. In den kommenden Wochen müssen wir uns sehr viel anhören und ansehen, das wir eigentlich überhaupt nicht hören und sehen wollen, sagt die 16-jährige Schülerin. Wie so viele andere junge Norwegerinnen kennt sie jemand kennt, der vom Massaker auf der Ferieninsel Utøya direkt betroffen ist. Vor dem Rathaus, nur einen Steinwurf vom abgesperrten Gerichtsquartier entfernt, steht ein älterer Passant. Norwegen muss mit diesem Verbrechen und seinen Folgen leben lernen. Familien und Freunde müssen zusammenstehen und darüber reden, meint er. 10 Wochen lang werden nun Tag für Tag die grausamsten Einzelheiten jenes Tages dargelegt und diskutiert, die Norwegen erschüttert haben. Gleich zu Beginn wird der Täter selbst, Anders Behring Breivik, das Mikrofon erhalten und fast eine Woche lang erzählen können, wieso er eigentlich noch viel mehr Menschen umbringen wollte. Eine unglaubliche Zumutung, nicht zuletzt für die direkten Angehörigen der Opfer, wie diesen aus der Türkei stammenden Vater. Ich fürchte mich vor diesen Tagen im Gericht, aber ich muss dahin, meiner Geliebten Gesim wegen, sagt Abdudakir Dogan. Seine 17 Jahre alte Tochter wurde am 22. Juli 2011 von Anders Behring Breivik auf Utøya brutal hingerichtet.
Anders Behring Breivik wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht freikommen. Egal, wie der morgige Prozess endet. Die Frage ist aber, ob er hinter Gitter eines Gefängnisses kommt oder in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Und die Antwort wird einiges darüber aussagen, ob Norwegen diesen Mörder als ihren Einzelfall in die Psychiatrie abschiebt oder sich selbst hinterfragt. Doch nicht einmal die Experten sind sich einig. In einem psychiatrischen Gutachten wird Breivik als psychisch krank dargestellt, in einem zweiten als schuldfähig beschrieben. Was die Norweger über diese beiden Gutachten denken, hat mir der Journalist Frank Rossavik aus Oslo erklärt.
Ich glaube schon, dass viele Norweger sich fragen, wie die Psychiater den Fall Breivik so unterschiedlich diagnostizieren können. Die große Mehrheit der Norweger gehen dann wahrscheinlich davon aus, dass Breivik ziemlich verrückt ist, aber doch nicht psychotisch und dass er bestraft werden kann. Und er will ja auch selber bestraft werden, er will ja auch selber ernst genommen werden.
Aber wie wird dieser Breivik in der Gesellschaft gesehen? Wenn er als schuldfähiger Täter angesehen wird, dann sagt man, das hat etwas mit uns zu tun, mit der Gesellschaft. Er ist aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn er krank ist, dann schiebt man ihn weg. Wie sehen das die Norweger?
Er ist eigentlich beides. Er kommt aus der Mitte der Gesellschaft, ist aber auch ein irrer Einzeltäter. Er kam aus einer relativ ressourcenreichen Familie in Oslo. Irgendwie wurde er dann aber rechtsradikal, rassistisch und gewaltsam. Warum es so gegangen ist, das wissen wir eigentlich nicht genau und das werden wir wahrscheinlich auch nie wissen.
Gibt es in Norwegen eine Diskussion über radikale Internetplattformen und über Blogforen oder über die rechtsnationale, teilweise fremdenfeindliche Fortschrittspartei?
Ja klar, solche Diskussionen hatten wir in Norwegen seit dem 22. Juli viel intensiver. Eine Folge ist es wohl, dass es in Norwegen heute nicht mehr so einfach ist, fremdfeindliche und andere extreme Diskussionen anonym ins Internet zu führen. Diese Foren wurden von den großen Medien teilweise geschlossen oder sie verlangen, dass die Teilnehmer sich identifizieren, bevor sie sich äußern.
Es gibt Kritiker, die sagen, dass eben Norwegen so selbstzufrieden sei wie vor dem Anschlag und so weitermache wie zuvor. Es gebe keine wirklichen gesellschaftlichen und politischen Debatten in Norwegen. Wie sehen Sie das?
Wir diskutieren mehr über Rechtsextremismus und vielleicht auch über Rassismus als vorher. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat sich wohl ziemlich wenig geändert. Und das kann man ja gut oder schlecht beurteilen. Warum sollte eigentlich dieser Terrorist die norwegische Gesellschaft ändern? Wir sind eine starke Gesellschaft. Wir können auch einen großen Terroranschlag überstehen.
Aber zum Beispiel die USA haben sich nach den Terroranschlägen von 9/11 enorm verändert. Zum Beispiel nur schon, wenn ich an die Sicherheit denke.
Vorläufig ist auch nicht so viel passiert. Es wird über mehr Sicherheit gesprochen. Aber hier erwarten wir den Report von einer Kommission, die untersuchen, wie die Polizei sich benommen hat, wie der Geheimdienst gearbeitet hat. Und diesen Report wird im September erscheinen.
Breivik wird ja entweder in eine Klinik eingeliefert oder er kommt ins Gefängnis. Wenn er in eine Klinik kommt, wie sicher ist das?
Ja, es ist einfacher, von einer Klinik auszubrechen als von einem Gefängnis. Und das beunruhigt bestimmt ziemlich viele Norweger. Ich glaube, dass die meisten Norweger es bevorzugen, dass er ins Gefängnis kommt. Und er will ja auch selber lieber ins Gefängnis als in einer Klinik.
Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre und das zusammenfassen möchte, Würden Sie sagen, das Selbstbild von Norwegen als offene, tolerante Gesellschaft, das hat sich nicht verändert?
Das Bild war dann wahrscheinlich immer ein bisschen übertrieben. Ich glaube, alles in allem, dass sich nicht sehr viel verändern wird.
Wir wechseln nach Nordkorea. Nordkorea feiert seine unsterbliche Führung, während unzählige Untertanen in Lagern unter unmenschlichen Bedingungen dahin vegetieren oder sterben. Ein neuer Bericht der US-Menschenrechtsorganisation Human Rights in North Korea, die mit ehemaligen Häftlingen gesprochen und Google Earth-Bilder ausgewertet hat, fördert Erschütterndes und erschütternde Zahlen zutage. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Schon die Anzahl politischer Gefangener schockiert. 150.000 bis 200.000 Nordkoreaner sind in Lagern eingesperrt und werden zu Tode geschunden. Der Bericht der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Human Rights in North Korea teilt das Gulag-System in drei Stufen ein. Sogenannt umerziehbare Insassen von Straflagern werden so gehalten, dass sie überleben, wenigstens im Normalfall. Doch beim kleinsten Vergehen, zum Beispiel wenn sie Nahrungsmittel stehlen, droht ihnen die Hinrichtung, meist per Gewehrschuss. Manchmal knüppeln sie die Aufseher auch tot, um die Bleikugel zu sparen. Anschließend müssen die anderen Insassen an den Leichen vorbei paradieren, sie bespucken und mit Steinen bewerfen. Die zwei anderen Stufen des Gulag sind reguläre Strafanstalten für gerichtlich Verurteilte und Lager für sogenannte administrativ Eingewiesene. Ihre Gesinnung gilt als nicht korrigierbar. Diese Insassen müssen unmenschliche Arbeiten verrichten, mit Spitzhacken in Bergwerken schuften, mit Handsägen Bäume fällen. Frauen und Männer werden systematisch zu Tode geschuftet, man lässt sie hungern und entzieht ihnen nach Schwerstarbeit den Schlaf. Wenn die Insassen nicht schnell genug wegsterben und Platzmangel droht, helfen die Aufseher mit zusätzlichen Misshandlungen und Foltern nach. Um im Gulag zu landen, braucht es nicht viel. Unvorsichtige Kritik an den Zuständen im Land oder Schwarzhandel, unautorisierter Kontakt zu Ausländern, das Anschauen von DVDs aus Südkorea. Immer mehr Delinquenten aber landen wegen Fluchtversuchen aus der Republik im Gulag. Und auf Aussagen dieser Gruppe beruht auch der neue Bericht. Der Autor, der amerikanische Rechtsanwalt David Hawke, hat mit mehreren hundert Nordkoreanern gesprochen, denen nach Lagerhaft die Flucht via China nach Südkorea doch noch gelungen ist. Mehrere Dutzend Fälle dokumentiert er im Bericht. Dass die beschriebenen Lager nicht erfunden sind, beweisen Satellitenaufnahmen von Google Earth. Bereits über 24.000 Nordkoreaner leben mittlerweile in Südkorea. Einer noch größeren Zahl aber misslingt die Flucht regelmäßig. Sie werden von der chinesischen Polizei aufgegriffen und direkt in die Hände der Gulag-Schergen zurückgeschafft. Der Gulag-Bericht ist nichts für Zartbeseitete, denn er beschreibt ein albtraumhaft brutales System. Die schockierendsten Passagen sind die Augenzeugenberichte von Zwangsabtreibungen, denen aus China zurückgeschaffte Nordkoreanerinnen unterworfen werden. Dass Human Rights in North Korea den Bericht genau auf die Jubelfeier in Pyongyang hin veröffentlicht hat, ist sicher nicht Zufall, sondern Absicht. Nach dem Fehlstart beim Raketentest vom letzten Freitag noch ein zweites unwillkommenes Geburtstagsgeschenk für das Regime.
Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.